hoffe, das Mikrofon ist gut, so, sonst wir dürfen wir euch gerne melden. Ja, es ist schön, heute Morgen mit euch da zu sein und den Gottesdienst zu feiern. Ich heiße Samuel Schaffner, ich bin verheiratet mit meiner Frau Deborah. Und wie mein Dialekt verratet, ich bin nicht aus dieser Umgebung, ich komme aus dem Aargau. Aber nichtsdestotrotz, meine liebe Frau kommt aus dem Rohrbachgraben. Sprich, da schleichen sich hin und wieder ein paar Sachen ein, die durchaus vertraut werden sein. Ja, wie bin ich da hergekommen, könnte man sich auch noch fragen. Ich durfte 3 Jahre am SBT studieren, habe dort einen lieben Klassenkamerad und Freund kennenlernen, den Timo. Und darüber ist der Kontakt auch hier entstanden. Ja, vielen Dank, dass ich da sein heute Morgen. Ich lade euch ein, den 2. Korintherbrief aufzuschlagen. 2. Korintherbrief, Kapitel 7. Ich lese die Verse 2 bis 13 aus diesem Brief. 2. Korinther, Kapitel 7. Aber bevor ich lese, lade ich euch ein, nochmal kurz mit mir zu beten und Gott um Hilfe zu bitten. Vater, wir danken dir, dass du redest durch dein Wort, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du uns kennst und dass du durch dein Wort in unser Leben hineinredest. Und du weißt um unsere Herzen, du weißt, was wir brauchen, wo wir kämpfen. Wir bitten dich, dass du uns die Augen auftust, dass du unsere Herzen auftust, dass wir dürfen verstehen, was du zu uns redest durch dein Wort. Gerade vielleicht Sachen, die schwierig sind und die uns schwerfallen. Wir legen dir das her, die Predigt. Wir bitten, dass du redest und dass wir dein Wort dürfen verstehen. Amen. 2. Korinther 7, ab Vers 2. Gebt uns Raum in euren Herzen. Wir haben niemand Unrecht getan, niemand geschädigt, niemand übervorteilt. Ich erwähne das nicht, um euch zu verurteilen, denn ich habe vorhin gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid, sodass wir mit euch sterben und mit euch leben. Ich bin sehr freimütig euch gegenüber und rühme euch viel. Ich bin mit Trost erfüllt, ich fließe über vor Freude bei all unserer Bedrängnis. Denn als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern wir wurden auf alle Art bedrängt. Von außen Kämpfe, von innen Ängste. Aber Gott, der die Geringen tröstet, er tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Und nicht allein durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, den er bei euch empfangen hatte. Als er uns berichtete von eurer Sehnsucht, eurer Klage, eurem Eifer für mich, da freute ich mich noch mehr. Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht, wenn ich es auch bereut habe. Denn ich sehe, dass euch jener Brief betrübt hat, wenn auch nur für eine Stunde. Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch gewirkt, dass ihr in gottgewollter Weise betrübt worden seid. Dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Wenn ich euch also geschrieben habe, so geschah es nicht um dessen Willen, der Unrecht getan hat, auch nicht um dessen Willen, dem Unrecht geschehen ist, sondern damit unser Eifer für euch zu euren Gunsten offenbar würde vor dem Angesicht Gottes. Deswegen sind wir getröstet worden in eurem Trost. Wir haben uns aber noch viel mehr über die Freude des Titus gefreut, denn sein Geist ist von euch allen erquickt worden. Amen. Wir fokussieren uns heute Morgen speziell auf die Verse 8 bis 11. Und wir werden in diesen Versen entdecken, dass es um eine Betrübnis geht, um eine Traurigkeit. Es ist eine ganz bestimmte Traurigkeit. Es ist eine Traurigkeit, eine Betrübnis, die sich auf zwei Arten zeigen kann, wie der Paulus in Vers 10 schreibt. Die eine Betrübnis bewirkt einen Buß zum Heil, zum Leben. Die andere Betrübnis bewirkt den Tod. Entsprechend bewirken also die zwei Betrübnisse oder die zwei verschiedenen Arten, wie sich die Betrübnis zeigt, zwei verschiedene Sachen. Darum, der Titel über die Predigt ist «Zwei Betrübnisse und was sie bewirken». Zwei Betrübnisse und was sie bewirken. Der erste Punkt, den wir uns anschauen, ist eine bestimmte Betrübnis. Eine bestimmte Betrübnis. Der zweite, eine weltgemäße Betrübnis. Eine weltgemäße Betrübnis. Und der dritte, eine gottgemäße Betrübnis. Ich möchte anfangen mit einer kleinen Geschichte. Und zwar, ich weiss nicht, der Kind. Hört ihr mich? Seid ihr da? Wer von euch war schon mal in einem Lager? Schon ein paar. Die Geschichte hat in einem Lager stattgefunden, wo ich einmal war. Wir hatten dort nämlich ein Kino oben. Wir haben einen Film gezeigt. Und die Kinder sind schon alle im Raum hineingehockt. Sie hatten Sitzküsse. Und der eine Bub, ich sage Max, der Max, der hat angefangen, die Sitzküsse zu nehmen und den anderen an den Kopf zu rühren. Das an und für sich, eine Küsseschlacht, wäre ja eine Sache. Aber wenn zwischen den Fronten ein Beamer steht auf einer Ablagefläche, wo quasi in die Schusslinie kommt, dann schlägt bei den Leitern der Puls ein bisschen höher. Und so haben wir dann auch reagiert. Wir haben gesagt, du Max, da ist ein Beamer, die Sitzküsse, die könnten den kaputt machen, lass die Sitzküsse sein. Der Max hat das keine gute Idee gefunden. Er hat gefunden, er wisse das besser und hat die Sitzküsse weitergerührt. Und irgendeinmal haben wir müssen sagen, los Max, so geht es nicht. Und dann hat er auch noch die Zunge rausgestreckt. Dann haben wir gesagt, los, du gehst jetzt aus dem Saal raus, gehst in die Küche und hilfst denen, die noch beim Abwaschen sind, beim Abwaschen. Der Max ist aufgestanden, ist gegangen, aber etwas ist dann gleich noch passiert. Der Max musste brüllen. Er hat gerannt. Er war traurig, er war betrübt. Und Betrübnis generell, das kennen wir ja auch irgendwo in dieser Welt. Vielleicht habt ihr mal irgendjemand in der Familie verloren, es ist jemand gestorben. Vielleicht leidet ihr irgendwie an Schmerzen, an einer Krankheit, das geht euch nicht gut. Oder das kann traurig machen. Oder vielleicht sind es unerfüllte Wünsche. Aber es geht eben, wie schon gesagt, um eine ganz bestimmte Betrübnis. Und die sehen wir auch im Korintherbrief. Zwischen Paulus und den Korinther war es nicht immer einfach gewesen. Der Paulus hat die Gemeinde auf seiner zweiten Missionsreise, Apostelgeschichte 18, könnt ihr das nachlesen, gegründet und war 1,5 Jahre dort gewesen. Nach diesen 1,5 Jahren ist er weitergereist und auf der dritten Missionsreise dann ist er in Ephesus gewesen. Und in dieser Zeit in Ephesus sind Leute gekommen aus der Gemeinde in Korinth und sie haben Paulus Fragen gestellt. Sie haben ihm Sachen erzählt. Sachen, die nicht einfach sind. Es hat Streit gegeben in Korinth, in der Gemeinde. Die Leute haben einander auf den Grund gegeben. Es hat Spaltungen gegeben, sexuelle Unmoral, Verwirrungen zur Bedeutung von Ehe oder auch von Auferstehung. Und der Paulus hat reagiert. Er hat den ersten Korintherbrief geschrieben. den wir heute haben. Der Brief ist auf Korinth, aber er hat wahrscheinlich nicht wirklich das bewirkt, was er hat sollen. Und der Paulus hat wieder reagieren müssen. Er hat Korinther, das werden wir noch sehen, er hat sie gern gehabt, trotz all diesen Sachen. Und er hat gefunden, ich gehe persönlich vorbei. Er ist gegangen, aber der Besuch, könnte man sagen, der ist hinten raus. Der Paulus ist sogar persönlich angegriffen worden. Nicht körperlich, aber man hat ihn verunglimpft. Man hat ihn quasi ein Stück weit fast wieder fortgeschickt. Und der Paulus ist zurück auf Ephesus und hat einen weiteren Brief geschrieben. Nicht der zweite Korintherbrief, weil im zweiten Korintherbrief lesen wir eine Andeutung auf diesen Brief. Im 2. Korintherbrief Kapitel 2, ich lese den Vers kurz, heißt es: Ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis unter vielen Tränen geschrieben. Ein Brief unter Tränen. Und Paulus war Korinther ein Anliegen. Er war wohlwollend ihnen gegenüber, aber er hat auch gemerkt, er muss sie konfrontieren. Es braucht ernste Worte. Er muss sie korrigieren. Und das ist dem Paulus nicht einfach gefallen, aber wie gesagt, er war wohlwollend gegenüber ihnen eingestellt. Wir lesen in Kapitel 7 in unserem Text, im Vers 3, ich erwähne das nicht, um euch zu verurteilen. Ihr habt Raum in unseren Herzen. Der Paulus hat Korinther gern gehabt und darum hat er sie auch korrigiert, hat er sie auch konfrontiert. Das Problem war eher, dass Korinther das Problem hatte mit dem Paulus. Und so ist der Brief von Paulus seine Hand zum Titus. Der Titus ist auf Korinth und hat den Brief überbracht. Was würde der Brief bewirken? Würde er alles noch schlimmer machen? Würde der Graben zwischen Paulus und den Korinthern noch tiefer werden? Das sind wahrscheinlich alles riesige Anspannungen für den Paulus. Der Titus war dort und nach einem Zeit wieder gegangen. Und er ist zurückgekommen. Und das lesen wir im Vers 5. Paulus schreibt dann, als wir in Mazedonien waren, oder als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe. Wir wurden bedrängt von allen Seiten. Angst von innen, Kampf von außen. Und dann aber Gott, der die Geringen tröstet, tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Oder noch viel mehr, was er da schreibt, durch den Trost, den der Titus erfahren hat. Gute Nachricht, also. Bei den Korinther hat sich etwas da. Und damit sind wir mitten in unserem Text. Wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, schreibt der Paulus. Der Brief hat ein Betrübnis ausgelöst. Und zwar ein Betrübnis, wo genau in dieser Situation steht, dass Korinther in Sünde verharrt haben. In einem Verhalten und in einer Haltung, die nicht gut war. Sie sind überführt worden, sie sind konfrontiert worden und das hat ein Betrübnis ausgelöst. Und zwar, wie wir gesehen haben, kann die Betrübnis zwei Seiten haben. Sie kann weltgemäss sein oder sie kann gottgewollt oder gottgemäss sein. Und sie bewirkt etwas. Und damit zurück zum Max. Der Max ist mit Tränen in den Augen in die Küche rauf und hat geholfen, abwaschen. Warum hat der Max müssen rennen? Weil er Angst hatte, dass er den Film nicht mitschauen kann. Es hat ihm nicht so leid getan, dass er die Küsse umgerührt hat, dass der Beamer kaputt gehen konnte, dass er nicht gefolgt hat, wo man ihm gesagt hat, Max, das ist keine gute Idee. Dass er die Zunge rausgestreckt hat, er hatte Angst gehabt, oder war traurig wegen der Konsequenzen. Was könnte ich haben, Happy End, der Max hat gleich mitschauen. Aber irgendwie ist an dieser Betrübnis, an dieser Traurigkeit ein bisschen etwas faul, oder? Es ist nicht so wirklich das im Fokus, was im Fokus sein sollte. Der Paulus erwähnt die weltgemäße Betrübnis. Das ist unser zweiter Punkt, den wir jetzt anschauen. Eine weltgemäße Betrübnis. Er beschreibt sie aber nicht. Er schreibt nämlich die andere Betrübnis, die, die Gott gewollt ist. Er sagt zuerst einmal, die gottgemäße Betrübnis, die bewirkt einen Buß zum Heil. Und wir müssen kurz die gottgemäße Betrübnis quasi anschneiden, damit wir ein bisschen anschauen können, was denn eine weltgemäße Betrübnis ist. Und zum Stichwort Buße zum Heil oder zum Leben möchte ich euch etwas vorlesen aus dem kürzeren Westminster Katechismus. Der geht nämlich auf die Frage ein, was ist Buße zum Leben oder zum Heil? Und hört gut zu, weil ich glaube, die Eigenschaften, die das beschreiben, was ist Buße zum Heil, die erwähnt der Paulus auch in unserem Vers, in unserem letzten Vers, Kapitel 7, Vers 11. Ich gehe dann noch darauf ein. Was ist Buße zum Leben? Buße zum Leben ist eine rettende Gnade, wodurch ein Sünder aus einem wahren Empfinden seiner Sünde und dem Verlangen nach der Gnade Gottes in Christus mit Trauen und Hass gegen seine Sünde sich von ihr abwendet hin zu Gott mit der Absicht und dem Bemühen um den neuen Gehorsam. In Vers 11 schrieb der Paulus, denn siehe, wie viel ernstes Bemühen, Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Das sind gewisse Eigenschaften, wo Buß zum Heil hat und sie ist bewirkt von einer gottgemäßen Betrübnis. Aber eine weltgemäßige Betrübnis bewirkt etwas anderes. Obwohl sie äußerlich sehr ähnlich kann aussehen. Und dazu möchte ich euch jetzt eben an die Textlesungen erinnern. Wir haben zwei Männer in dieser Geschichte angeschaut. Der Saul und der Petrus. Und beide Männer sind in Sünde gefallen. Der Saul hat den David verfolgt. Er hat gewusst, dass der David wird König werden. Er war eifersüchtig. Es hat nicht gepasst. Und er wollte ihn sogar umbringen. Und in dieser Situation in der Höhle ist der Saul konfrontiert worden. Er ist überführt worden. Und was hat er gemacht? Wer mag sich erinnern? Er hat brüllt. Er hat gerannt. Aber auf der anderen Seite haben wir ja den Petrus gehabt. Der Petrus hat Jesus aus lauter Angst vor den Menschen und aus Stolz verlügnet. Dreimal. Und wie hat er reagiert? Auch er musste rennen. Zwei Männer, beide konfrontiert worden mit ihrer Sünde, beide überführt, beide haben gerannt. Äußerlich, betrübt. Aber ihr Ende könnte unterschiedlicher nicht sein. Während der Petrus wiederhergestellt, Jesus nachgefolgt ist, und sogar eine wichtige Rolle als Apostel hat bekommen, hat sich der Saul am Ende von seinem Leben in sein eigenes Schwert gestürzt. Krass und tragisch, wenn man sich das überlegt. Zwei Betrübnisse sehen ähnlich aus, aber sie bewirken etwas völlig anderes. Eine weltgemäße Betrübnis bewirkt eine falsche Buß. Eine falsche Reue, weil sie eben eine falsche Betrübnis ist. Wir haben im Westminster Katechismus gelesen, dass zum Beispiel ein Punkt ist, ein Verlangen nach Gottes Gnade oder ein Abwenden von der Sünde her zu Gott. Was ist Buß nicht? Und das möchte ich probieren zu illustrieren. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Es hat eine Zeit gegeben im Mittelalter, wo man auf eine bestimmte Art und Weise Buße da hat. Nicht überall. Aber es hat Sachen gegeben, wie zum Beispiel, dass man sich selber geiselt hat. Wenn man gemeint hat, man kann damit etwas von Gott erreichen. Man kann sich selber irgendwie bestrafen. Und heute hören wir das und denken, macht keinen Sinn, oder? Wenn man sich selber geiselt. Aber vielleicht gibt es heute eine Praktik, die ähnlich ist, subtil, und wir können sie innerlich Geiseln nennen. Und ein Autor, der Heath Lambert, schreibt dazu Folgendes. Wenn wir in Sünde gefallen sind, kann es sein, dass es so geht. Dann geht es los mit solchen Gedanken wie, ich bin scheußlich, ich bin erbärmlich, was habe ich mir nur wieder dabei gedacht? Wenn meine Freunde wüssten, was ich getrieben habe, sie würden mich nicht mehr mit mir reden. Was wäre, wenn meine Eltern davon erfahren? Was werden die anderen Gemeindemitglieder sagen? Ich verdiene es nicht, ein Christ genannt zu werden. Ja, vielleicht bin ich gar keiner. Vielleicht kennst du solche Gedanken oder kennst du jemanden, der so etwas kennt, sich das innerlich Vorwurf machen, sich darum drehen. Und der Heath Lambert schreibt weiter, nichts davon ist hilfreich. Selbstanklagen können nicht helfen, weil man dann mit der Sünde in egozentrischer Weise umgeht und sie nicht zu Jesus Christus bringt. Also mit anderen Worten, die sündhafte Egozentrik, wo dich vielleicht vorher zu einer bestimmten Sünde verleitet hat, die ist immer noch da. Und man dreht sich um sich selber. Und das ist ja nicht wirklich ein Merkmal von wahrer Buße, weil es passiert keine Abwendung von der Sünde. Sie ist noch da. Sie hat zwar ein anderes Gesicht, aber eigentlich ist sie immer noch da. Die gleiche Haltung ist noch da. Es ist kein Verlangen nach Gnade oder nach Wiederherstellung von Beziehungen. Die Buße ist bewirkt von einer Betrübnis, die äußerlich ähnlich aussieht und gleich eben weltgemäss ist. Und das sind so Sachen, und ich möchte zwei weitere Sachen erwähnen, die uns vielleicht irgendwo vertraut sind oder die sicher, ich denke, verbreitet sind. Zum Beispiel rausschieben. Stellt euch vor, ein junger Mann, eine junge Frau, und ich erwähne die Jungen, weil ich selber damit mindestens gekämpft habe oder zeitweise das immer wieder eine Versuchung ist. Man schiebt gerne Sachen raus, man lässt sich gerne ablenken. Man nimmt das Handy vor, man konsumiert YouTube-Videos. Oder nicht, dass das an und für sich einfach nur schlecht ist, versteht mich nicht falsch. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, zu lernen oder sonst Sachen zu machen, die man nicht so gerne macht, dann ist das eine willkommene Ablenkung und man läuft gerne mal dorthin. Und stell dir vor, der junge Mann, die junge Frau arbeitet auf die Abschlussprüfung her. Und das ist ein Riesenberg. Und man schiebt sie so ein bisschen vor sich her, ja, ich weiss, ich sollte noch lernen, ich habe mir ja letztes Mal schon vorgenommen, ich fange den früher an, oder? Und eines Tages kommt der Tag, es gibt eine notfallmässig eingeschobene Nachtschicht vorher dann, an der Prüfung selber völlig übermüdet, sowieso in Panik, weil man weiss, ah, was soll ich jetzt machen? Die Prüfung kommt nicht gut, vielleicht Durchheit, und dann fängt es an. Ah, wieso habe ich nicht früher angefangen? Mann, der blöde Lehrer, der hätte die Prüfung auch einfacher machen können. Die Prüfung war ja viel zu schwer. Also die Betrübnis, sie bewirkt eine Entrüstung über das eigene Versagen. Über den blöden Lehrer. Die Verantwortung wird abgeschoben. Die Prüfung war einfach zu schwer. Sonst hätte sie bestanden. Oder vielleicht aus dem Familienalltag. Der Mann verärgert seine Frau oder umgekehrt. Oder das Kind, die Eltern. Und vielleicht habt ihr das selber auch schon erlebt, irgendwie Konfrontation, Überführung von dem, was nicht gut ist. Und dann ist die Reaktion so, ja Schatz, ja Mami, ist ja gut, ich habe es verstanden, du hast ja recht, Entschuldigung. Und dann so einen Nachsatz in Klammern, der aber nicht ausgesprochen wird. Du kannst mich jetzt bitte wieder in Ruhe lassen. Das sind so Sachen, die eine weltgemäße Betrübnis ausmachen. Und was sie bewirkt, ist eben eher ein Verharren in Sünden. Und es ist ein Betrübnis, und ich hoffe, ich kann euch die jetzt mit diesem Beispiel vor Augen stellen, wo uns alle irgendwie betreffen kann. Vielleicht ganz gross. Ich meine, es kann ein Muster sein in unserem Leben. Es kann sogar heissen, dass vielleicht nie wirklich eine Umkehr hat stattgefunden. Es kann aber auch sein, dass du vielleicht an gewissen Punkten mit dem kämpft oder an anderen Punkten mit dem nicht kämpft. Es kann wirklich verschieden sein, aber sie kann da sein. Und vielleicht bist du auch überführt worden. Und ich glaube, das werde ich jetzt einfach noch als Zwischenbemerkung machen, dass so eine Betrübnis sogar kann, die kann sogar zu depressiven Verstimmungen wirken, wenn man selber die ganze Zeit, und wir kommen noch darauf zurück, um sich selber dreht. Vielleicht bist du überführt worden, vielleicht kennst du jemanden, der damit kämpft. Und darum kommen wir zum dritten Punkt, eine gottgemäße Betrübnis. Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir ja noch anschauen, wie die aussieht. Wir haben zur Frage, was ist denn Buße zum Heil, wie es der Paulus schreibt, oder eben Buße zum Leben, zum ewigen Leben, aus dem Westminster-Katechismus gehört. Und wir haben die 7 Merkmale, die Paulus beschreibt, in Vers 11, kurz angesprochen. Ich zähle sie noch einmal auf. Ernstes Bemühen, Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Und ich möchte in diesem Punkt die nochmal aufgreifen und mit uns ein paar Gedanken dazu machen, weil sie eben eine gottgemäße Betrübnis beschreiben. Und ich möchte aber auch Fragen stellen dazu und Gedanken geben, die uns helfen, Sachen vielleicht zu erkennen oder umzusetzen. Das Erste ist ernsthaftes Bemühen. Eine gottgemäße Betrübnis nimmt die Sünde ernst. Und sie tut das zählerisch einmal, weil sie erkennt, dass die Sünde immer ganz zentral sich gegen Gott richtet. Ein Beispiel davon, das wir kennen, ist der David. Der David, wo er einem Uriah, einem treuen Soldat, seine einzige Frau hat weggenommen. Und um das zu vertuschen, hat er zum Schluss sogar dafür gesorgt, dass der Uriah umkommt. Er hat ihn ermordet, im Endeffekt. Und Gott hat das gesehen. Und Gott hat das nicht gut gefunden. Und er hat David den Nathan vorbeigeschickt, den er konfrontiert hat. Und wie hat der David reagiert? In 2. Samuel 12, 13 lesen wir seine Antwort auf die Konfrontation. Excuse, nicht 13. Bin im 1. Samuel gelandet, statt im 2. 2. Samuel 12, doch 13. Seine Antwort war: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Oder dem Psalm 51. An dir allein, Gott, habe ich getan, was böse ist in deinen Augen. Und das Bewusstsein mit Bezug auf ein ernsthaftes Bemühen ist wichtig, weil die Sünde nimmt ihr Ausmaß, ihre Schlimme, nicht nur dann an, wenn wir gegen andere gesündigt haben, sondern in erster Linie eben gegen Gott. Und so ermöglicht die gottgemäße Betrübnis ein ernsthaftes Bemühen im Kampf gegen die Sünde, wie sie eben die Sünde ernst nimmt. Aber sie nimmt nicht nur die Sünde ernst, sondern auch Gottes Vergebung. Gottes Vergebung, die im Evangelium uns zukommt. Weil die Sünde eben so schlimm ist, weil sie gravierend ist, hat Gott seinen Sohn gegeben, dass er am Kreuz für die Sünde zahlt. Und zwar vollständig. Ihr habt das Wort da hinten am Kreuz, es ist vollbracht. Weil eben die Sünde sich in erster Linie gegen Gott richtet, braucht es in erster Linie und ganz fundamentalen Vergebung von Gott. Und wenn die da ist und die ist im Evangelium vorhanden, sie ist verfügbar, es ist ein Geschenk. Wenn die da ist, dann ist die Schuld weg. Vielleicht hast du den Satz auch schon gehört, du musst dir selber vergeben. Besonders wenn es um Schuldgefühl geht. Du musst dir selber vergeben. Aber meine Frage zu diesem Satz ist, wie meinst du das? Könnte es sein, Wie die Bibel zwei Richtungen kennt. Es gibt eine vertikale, es gibt eine Vergebung von Gott, die wir angeschaut haben, so wichtig ist. Aber es braucht zeitweise auch eine Vergebung von unseren Mitmenschen, die wir uns versündigt haben. Könnte es denn sein, dass der Satz, du musst dir selber vergeben, viel mehr damit zu tun hat, dass du damit Mühe hast, Gottes Vergebung anzunehmen, so wie sie ist. Wenn Gott sagt, dir sind deine Sünden vergeben, wenn er sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, dann ist nichts mehr da. Und Gott selber sagt es. Die Vergebung ernst nehmen und nicht ernst nehmen von Gottes Vergebung ist Unglauben. Und natürlich, dahinter kann auch der Teufel stecken. Vielleicht gibt es Leute mit sensiblem Gewissen. Und immer wieder kommt der Teufel und sagt, ja, aber das ist gemacht und das ist gemacht und das ist gemacht. Und dann braucht es von Zeit zu Zeit immer wieder ein Berufen darauf. Nein, Gott sagt, in Christus sind meine Sünden vergeben. Und ich nehme diese Vergebung ernst. Und ich weigere mich jetzt, im Selbstmitleid umzubaden. Ich weigere mich, mir die Vorwürfe immer wieder selber zu machen, wo Gott doch sagt, sie sind dir vergeben. Ein ernstes Bemühen ist das erste Kennzeichen. Das zweite, Verantwortung. Wir haben das Kennzeichen schon angesprochen. Das Wort dahinter im Griechischen ist eigentlich wortwörtlich verteidigen. Ein Verteidigen vor Gericht. Hoffentlich nicht im Sinn von, ich bin nicht schuld, wo ich schuld bin, aber im Sinn von, ich bin bereit, meine Verantwortung zu übernehmen. Ich stand her und sage, wenn ich die Prüfung, das Lehren vor mir hergeschoben habe, und wegen dem die Prüfung nicht bestanden habe, dass ich sage, ja, ich habe es wieder vor mir hergeschoben, ich habe meine Verantwortung nicht wahrgenommen, dort, wo ich sie hätte sollen. Oder wie reagierst du, wenn du gesündigt hast? Gibt es vielleicht Tendenz dazu, lauter Ausreden zu suchen? So ein bisschen wie der Adam, nachdem er Gott konfrontiert hat, hat er gesagt, ja, meine Frau ist schuld. Und dann zuletzt damit auch noch, Gott, du bist schuld, wie du mir die Frau gegeben hast. Wie reagierst du mit Bezug auf Verantwortung? Ein weiteres, das dritte Zeichen ist Entrüstung. Ein Zustand von starker Opposition oder Unzufriedenheit, wie das Wörterbuch sagt. Es ist ein Hass und ein Abscheu gegenüber von der Sünde. Und auch das haben wir angesprochen. Wo, inwiefern regst du dich auf? Vielleicht gerade, wenn es um die Prüfung gegangen wäre. Ist es der blöde Lehrer? Sind es die, die dich sowieso zu Unrecht irgendwie bestraft haben? Sind Konsequenzen irgendwie zu hart? Das heisst nicht, versteht mich nicht falsch, dass es Konsequenzen gibt, die wirklich traurig machen können und dass die Trauer nicht auch Platz haben darf. Aber die Frage ist gleich, was ist zentral in diesem Innen? Um was geht es? Und da ist vielleicht folgender Gedanke hilfreich. Denke mal darüber nach, gerade wenn es um vielleicht auch hartnäckige Sünden geht, wie geduldig Gott mit dir ist. Manchmal tendieren wir dazu, Sünden so als etwas Licht zu sehen. Aber versteht mich nicht falsch, es ist beides wichtig. Die Sünde ernst nehmen, aber auch Gottes Gnade und Vergebung. Aber manchmal tendieren wir dazu, dass Sünde eigentlich nicht etwas Grosses ist und Gott soll doch jetzt nicht so tun. Vielleicht hast du dich ihm manchmal widersetzt und Gott ist gleich gnädig gewesen, hat dir viel Gutes geschenkt, gutes Essen, gute Freunde, einen guten Ort zum Leben. Vielleicht hilft der Gedanke, denk mal darüber nach, wenn du damit kämpfst. Das nächste Merkmal ist Furcht. Und die Furcht oder Angst, die ist mit Gottes Furcht verbunden. Es ist also eine gesunde Art von Furcht. Und gleich ist die Frage, in so Momenten, wovor hast du Angst? Vielleicht vor den Konsequenzen, vielleicht davor entdeckt zu werden, vor Gericht oder Strafe. Der John Murray, ein schottischer Prediger, hat dazu geschrieben, die Angst vor dem Gericht wird uns nie und nimmer die Liebe Gottes oder den Hass auf die Sünde bewirken. Das heisst nicht, dass Gericht keine Rolle spielt, dass das nicht das Thema ist, in der Predigt zum Beispiel, aber Gottes Liebe und Gnade ist eben genauso wichtig. Hast du Angst, verwünscht zu werden? Oder ist deine Angst mehr, dass du Gott nicht gefallen hast? Dass er es ja gut meint mit dir und auch bereit ist, dir deine Sünden zu vergeben. Das nächste ist ein Verlangen. Aber ein Verlangen nach was? Stellt euch vor, ein Mann hat eine grosse Karriere in einem Geschäft, aber er klaut. Er fliegt auf. Er wird entlassen. Es kommt vielleicht sogar noch ein Bericht in den Medien. Und er ist fürchterlich betrübt, dass man ihn verunglimpft hat. Und er sehnt sich dann auch, dass sein Ruf wiederhergestellt wird. An das vielleicht nicht nur einfach grundsätzlich völlig verkehrt, aber wo ist das andere? Das Verlangen nach Gerechtigkeit. Er hat Unrecht getan. Das Verlangen nach Wiederherstellung in der Beziehung zu Gott oder zu denen, die er bestohlen hat. Wonach verlangst du? Und dann das zweitletzte Merkmal, Eifer. Wonach eiferisch du? Das kann eine tiefe Besorgnis sein, eine ernsthafte Besorgnis. Wonach tust du eifern in so einem Moment? Vielleicht eben, du eiferisch nach deinem Ruf, du eiferisch dann auch, dass die Konsequenzen möglichst weggehen. Auch da, der David, wo Gott ihm Konsequenzen angedroht hat, hat er sogar gebetet, dass Gott die Konsequenzen wegnehmen möge. Und auch das, ich glaube, das dürfen wir. Das dürfen wir. Aber manchmal gibt es Konsequenzen, die gehen nicht weg. Das kann es geben. Wonach eiferisch du? Eiferisch du die Sünden, wo du weißt, dass sie ein Muster sind in deinem Leben? Eiferisch du danach, dich zu entfernen? Oder gibt es vielleicht Sachen, wo du damit spielst? Vielleicht Sachen, wo du anschaust? Orte, wo du hergehst? Statt dich zu entfernen und dann bist du betrübt, wird wieder reingehalten bist, obwohl die hättest können schützen. Vielleicht hat hier ein hilfreiches Bild mit dem Thema Versuchung oder wenn die Sünde einem lockt. Stellt euch vor, vorausgesetzt, ihr habt nicht gerne Schlangen, es kommt eine Schlange, eine gefährliche Schlange, und sie schlängelt sich euch um den Hals. Und plötzlich merkt ihr das. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Ihr merkt, die Schlange ist euch um den Hals herum. Und ihr schaut sie an. Und ihr verschreckt. Und das wäre die erste Reaktion, die ihr vermutlich hättet. Ihr packt das Viech und rührt es fort. Ihr dürft nicht noch streicheln. Oder irgendwie warten, bis sie zubeißt. Ihr rührt sie fort. Was ist der Eifer? Und das letzte Zeichen, Bestrafung. Ich möchte auch einfach folgende Frage stellen. Wärst du bereit, wenn es angemessen ist, wenn es richtig ist, dich Konsequenzen zu stellen? Auch wenn es die Möglichkeit vielleicht da wäre, sich ungerechtfertigt aus dieser Sache rauszuschleichen. Das Richtige zu machen, macht das Leben nicht immer einfacher. Aber in diesem Fall könnte es sein, dass das zum Vorschein bringt, was für eine Art von Betrübnis da ist. Das sind die 7 Kennzeichen, die man jetzt angeschaut hat. Und ich möchte zum Schluss noch einmal kurz zusammenfassen und noch 2 weitere Punkte weitergeben. Wir haben gesehen, dass es um eine Betrübnis geht, eine bestimmte Betrübnis, die im Zusammenhang mit Sünde steht. Dann, wenn wir von Sünde überführt werden, wenn wir konfrontiert werden und dann, wenn wir vielleicht eben unterschiedlich reagieren. Weltgemäße Betrübnis, die einen falschen Buße bewirkt, und eine gottgefällige Betrübnis. Und wir haben gesehen, dass das im Kleinen vorgehen kann, aber im Grossen kann sein, dass wir in kleinen Sachen damit kämpfen. Vielleicht auch gar nicht, ich weiß es nicht. Oder im Grossen. Und meine erste von diesen 2 Schlussanwendungen ist, nimm das mit, was du heute Morgen gehört hast. Nimm es mit und denk darüber nach. Oder vielleicht kannst du jemand anderem helfen, damit, dass er es sieht. Manchmal kann es schmerzhaft sein, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, es ist notwendig, dass wir das machen. Und zum Schluss ein Trost, bevor wir abschliessen. Vielleicht bist du selber überführt worden. Und du weißt, du kämpfst damit. Und wenn du von deiner Unbußfertigkeit, von dieser falschen Betrübnis überführt wirst, dann gib Acht, wie du darauf reagierst. Vielleicht ist die Reaktion etwa so. Du verrührst die Hände und sagst, ich habe es doch schon immer gewusst. Gott hat mir nicht geholfen. Und Selbstmitleid steht wieder am Decken. Aber ich muss auch sagen, wir sind nicht in der Lage, Gott gefällige Traurigkeit aus uns heraus zu bewirken. Wir brauchen Gottes Hilfe. Und wir sind ja nicht fähig, ausreichend über unsere Sünden traurig zu sein. Und die Hoffnung, wiederum, sie ist im Evangelium. Auch die weltgemäße Betrübnis und die falsche Buße ist eine Sünde, wo wir Vergebung dafür brauchen. Und wo es auch Vergebung dafür gibt. Und ein wichtiger Schritt ist nicht, sich um sich selber zu drehen, sondern damit zu Gott zu gehen. Und der Luther hat es hilfreich folgendermaßen formuliert. Siehe, guter Gott, du befiehlst mir, Buße zu tun, aber ich, Elender, bin so, dass ich fühle, weder Willen noch Vermögen dazu zu haben. In anderen Worten, ich merke, ich habe keine Lust, ich habe es nicht, Herr, ich brauche deine Hilfe. Und dann schreibt er weiter, und magst du dich noch so sehr zum Bösen hingeneigt fühlen, fürchte dich nicht. Denn dein Bekenntnis und dein Gebet wird es tun, dass Christus von dem Seinen ersetzt, was an deinem fehlt. Damit sind wir am Schluss dieser Predigt. Und ich möchte noch kurz mit uns beten.